Hier ist Heinz-Rudolf Kunze und ihr hört Soundchecker auf 88.4. Dranbleiben.
88.4. Alex. Guckste, hörste, klickste.
Soundchecker. Die akustische Pflege für eure Lauscher.
Radio Show with the acoustic care for your ears.
So, jetzt bei mir im Studio Heinz-Rudolf Kunze. Für
guten
alle.
Tag, hallo.
Guten Tag. Ich bin stolz, dich hier bei mir im Studio zu haben, weil ich kenne dich auch aus den 80ern. Ein Riesenhit, weiß jeder, kennt jeder. Dein ist mein ganzes Herz. Die 80er haben mich auch geprägt. Haben die dich auch geprägt?
Nein, die haben mich nicht geprägt. Da habe ich ja schon beruflich Musik gemacht. Ich bin jemand, der immer sagt, geprägt wird man doch in der frühen Jugend. Das wären bei mir die Zeiten ab 1969, 70, die meiner Ansicht nach beste Jahrzehntwende in der Geschichte der Rockmusik. Da war ich 13, 14 Jahre alt und enorm prägbar. Die Acts, die damals Musik gemacht haben, die haben einen Stempel auf meiner Haut hinterlassen bis heute. Und ich hatte eben das große Glück, anzufangen, Platten zu sammeln in der Zeit, wo Hendrix und Led Zeppelin und die Who und Jethro Tull und Pink Floyd und so alle in vollem Saft standen. Also das ist meine Prägezeit. In den 80er Jahren habe ich das sozusagen dann ausgewertet und aktiv umgesetzt, was mich vielleicht geprägt hat.
Mhm. Dann bist du quasi mit Rock mehr aufgewachsen? Oder?
Ja, womit denn sonst?
Ja, hat sich ja auch so angehört, Jimi Hendrix und so weiter.
Ja, klar. Das ist ja auch das, was ich selber denke ich, mache. Also diese vielen Bezeichnungen, die im Deutschen so rumgeistern, die treffen es alle nicht. Und ich mache deutschsprachige Rockmusik. Einen kleineren, fassbareren, knapperen Begriff dafür habe ich leider nicht zur Verfügung. Aber das ist schon das, was ich tue.
Wie ist das eigentlich entstanden, die Musik bei dir, in dir, mit den Eltern? Oder einfach war sie da, die Musik?
Einfach da ist sie bestimmt nie. Das hat immer irgendeine Vorgeschichte. Ich komme aus einem kleinbürgerlichen Haushalt, wo es zum guten Ton gehörte, dass man auch Musikunterricht bekommt. Ich hatte 8 Jahre Klavierunterricht. Die ersten 5 davon habe ich gehasst. Erst dann habe ich gemerkt, dass ich mit dem Instrument was anfangen kann und damit etwas tun kann, was mit mir zu tun hat. Einfach nur Bach und Beethoven nachzuspielen hat mich überhaupt nicht gereizt, sondern ich wollte damit etwas machen, wo ich mich ausdrücke, wie mit meinen Worten. Und ich hatte Gott sei Dank einen Klavierlehrer, der das kapiert hat und dann auch mit seinen bescheidenen Möglichkeiten versucht hat, mir ein bisschen Jazz und Blues beizubringen. Und dann hatte ich einen Freund, der mir Gitarre beigebracht hat. Als Kind hatte ich schon angefangen, mir von meiner Oma Platten schenken zu lassen, weil das Taschengeld nicht reichte. Und diese Lust, mit Worten zu spielen und mit Tönen zu spielen, ist sehr alt bei mir. Also ich denke, so ab 12, 13 habe ich angefangen, das zu machen. Weil, wenn man zum ersten Mal erlebt, dass man im Freundeskreis sowas tut, man erfindet eine Melodie oder man erfindet einen Text und die Freunde machen große Augen und sagen, das ist interessant, mach das nochmal. Dann ist das der Süchtigmacher schlechthin. Wenn ein Freund zu dir sagt, mach das nochmal, dann macht man es nochmal.
Also war die Bestätigung dann quasi schon mit 13 da bei dir?
Ich habe jedenfalls gemerkt, dass ich in dieser Art und Weise auf mich aufmerksam machen kann. Und da ich unverschuldeterweise, sage ich mal, schlecht in Sport war, ich hatte eine schlimme Krankheit im linken Bein als Kind, als Schüler und musste 2 Jahre an Krücken gehen, da fiel ich also für den Schulsport aus, musste ich mir halt was anderes überlegen, um auf mich aufmerksam zu machen. Und das war dann eben diese Methode.
Kann man sich dann so richtig vorstellen, im Jugendlager, was weiß ich, oder im Jugend, wie sagt man, bei den Pfadfindern, hast du angefangen, Gitarre zu spielen und dann zu singen?
So ungefähr kann man sich das vorstellen. Die Pfadfinder waren es nicht, aber es war tatsächlich der CVJM. Mhm. Aber das war nur ein Outlet. Also normalerweise habe ich das zu Hause bei mir gemacht und Freunde eingeladen, die mich dann eben auch sehr ermutigt haben, damit nicht aufzuhören.
Dann hast du auch quasi, so habe ich das jetzt mitbekommen, in früher Jugend irgendwie dich äußern wollen, auch mit deutschen Texten schon?
Relativ schnell, ja. Ich habe in ganz früher Jugend, in einem Alter, wo man ehrlicherweise, muss man es ja sagen, noch gar nichts zu erzählen hat, weil man ja noch gar nichts erlebt hat, auch erstmal Englisch rumgestümpert, mit dem Langenscheid-Lexikon auf dem Tisch und Texte zusammengeklaubt und unverstandene Phrasen von Englisch oder amerikanischen Platten, die ich gehört habe, einfach zusammenmontiert. Aber relativ bald, so ab 16, 17, bin ich übergegangen zu deutschen Texten, weil ich da doch merkte, da habe ich etwas mehr zu sagen und da kenne ich mich auch besser aus. Und es ist dann immer dabei geblieben. Ich bilde mir ein, ich kann ganz gut Englisch. Ich arbeite ja sogar als Übersetzer aus dem Englischen. Ich könnte also auch theoretisch Englisch singen. Aber warum soll ich das machen, wenn ich die Glaubwürdigkeit eines Menschen, der in Nashville, Tennessee geboren worden ist, nie erreichen kann? Ich singe Deutsch, weil Bob Dylan nicht Kiswahili singt, sondern sich in der Sprache ausdrückt, wo er sich am besten auskennt.
Das war dann so in den 70er Jahren, glaube ich, ne?
Ja, Abi habe ich gemacht 75 und so ab 73 etwa, schätze ich mal, habe ich angefangen, deutsche Texte zu machen und zu sammeln und Musik zu machen. Allerdings ziemlich ohne großes Vertrauen darauf, dass das jemand interessiert. Ich habe es wirklich nur meinem Freundeskreis vorgespielt und habe also nicht konsequent an meiner Amateurkarriere gearbeitet. Später bin ich mal aufgetreten in Studentenclubs mit selbstgemalten Plakaten, die ich selber aufgehängt habe. Aber das war's dann auch. Und durch Zufälle wurde ich in die Öffentlichkeit geworfen und entdeckt in einem Moment, als ich das eigentlich schon fast begraben hatte, diese Hoffnung.
Da hat man dir auch einen Preis verliehen damals? Oder du hast ja mehrere Preise schon errungen?
Das kann man sagen, ja. Kommt ein ziemlich volles Regal.
Aha. Und das war dann ausschlaggebend auch, Mensch, da, wenn ich da Preise gewinne, dann muss ich da unbedingt weitermachen, oder?
Naja, es war die Zeit, wo ich gerade mit dem Studium auch fertig war und wo die Entscheidung anstand, was macht man denn nun? Und wenn man gerade in dieser Phase Staatsexamen für Lehramt an Gymnasien in der Tasche alles absolviert, geht man nun in den Schuldienst oder nicht? Und wenn man genau in diesem Augenblick ein Angebot einer großen Plattenfirma kriegt für einen 5-Jahres-Vertrag, das glaubt einem ja heute gar keiner mehr, dass es damals Newcomer gab, die einen 5-Jahres-Vertrag bekommen haben, da habe ich mir gesagt, das muss ich einfach probieren, das würde ich mir nie verzeihen. Also wenn mein geheimster, innerster Traum, wenn ich den jetzt ausschlage und mich einfach nicht traue, dann werde ich in jedem anderen normalen bürgerlichen Beruf kreuzunglücklich und ich musste es einfach versuchen. Dass daraus ein Leben wurde und ein Lebensberuf, das war damals noch nicht erkennbar.
Aber du könntest jetzt ja quasi auch, wenn du sagst, du machst keine Musik mehr, keine Lust mehr, könntest du ganz normal als Übersetzer arbeiten oder irgendwas anderes machen, ne?
Ja, ich bin ja auch Autor, ich bin Übersetzer, ich könnte alles Mögliche machen. Was ich ganz sicher nicht machen würde, wäre den Versuch, in die Schule zurückzugehen. Da wollte ich auch eigentlich nie hin. Mein normaler Plan war, an der Uni zu bleiben. Also ich wollte höchstens an der Schule parken, bis mich mein Professor wieder rausholt und mir eine Assistentenstelle in der Germanistik gibt.
Würdest du dir oder könntest du dir vorstellen, einen ganz normalen Beruf nachzugehen, wo man sagt, arbeiten von 9 bis 17 Uhr?
Könntest du sicher schon lange nicht mehr, ja. Weil doch ein Leben jetzt mit über 30 Jahren in diesem verrückten Beruf, den ich habe, das prägt natürlich sehr und ich glaube nicht, dass ich da zurück könnte in einen normalen Rhythmus. Dafür ist es viel zu spät, aber ich bereue es auch nicht.
Aber in deinen Texten und deinen Songs können die Leute sich ja auch wiederfinden. Die ganz normalen Leute, die arbeiten, können sich inspirieren lassen von dir. Du magst einige Liebessongs, sehr coole Liebessongs und auch natürlich Songs mit prägenden Texten, wo du auch ein bisschen mal rausschreist, was so allgemein nicht passt, oder?
Ich mache mir Gedanken, aber die mache ich mir gleichermaßen intensiv über Zweierbeziehungen wie auch über öffentliche Themen. Ich merke, dass ich mit dem Älterwerden wieder ungehaltener und wütender werde. Die Gelassenheitsphase ist vorbei. Ich mache mir mehr Sorgen, denke vielleicht auch schon an das Schicksal meiner Enkel, nicht nur das meiner Kinder. Und finde einfach, dass Rockmusik eine so offene Angelegenheit ist als Form, dass man da nicht immer nur singen muss, ich mag dich und du magst mich, sondern man kann auch über den deutschen Waffenhandel singen oder über gescheiterte Revolutionshoffnungen der 68er, über alles Mögliche. Die Rockform lässt alles zu. Deswegen hat ja Lou Reed mal gesagt, ich glaube an den Rock'n'Roll, ich sehe nichts Besseres. Und ich bin oft sehr enttäuscht, dass so wenig Leute, gerade in Deutschland, diese Form, diese magischen 3,5 bis 4 Minuten wirklich ausreizen und alles wagen, was innerhalb dieser Form möglich ist. Da ist nämlich sehr viel mehr möglich, als die meisten sich trauen.
Da würde mich mal deine Meinung interessieren, was du zu Songs sagst, die bei den deutschen Radiosendern, bei den großen Deutschen rauf und runter laufen. Englische Texte, ich sag mal vielleicht Rihanna oder irgendwelche anderen Musiker, die einfach daher trällern und den Leuten gefällt's, aber hat keinen Inhalt. Bei dir kann man ja eigentlich die deutschen Texte, ich sag mal, mithören und auch verstehen und auch vielleicht kennenlernen in dem Moment, aber bei solchen Künstlern eigentlich nicht, ne?
Naja, erstmal muss man sagen, viele Deutsche bilden sich ein, Englisch zu verstehen. Wenn man mal genauer nachfasst, können die Deutschen viel schlechter Englisch, als sie glauben. Zweitens ist es bei vielen Sachen, die so erfolgreich im Radio laufen, auch nicht nötig, Englisch zu verstehen, weil sie eh nichts sagen. Drittens wünschte ich mir aber von meiner Musik durchaus, dass sie auch in entspannten Lebenssituationen funktioniert. Also der Kunze-Hörer soll nicht mit dem Kinn gestützt in die Hand grübelnd da sitzen und die Außenwelt ausblenden und sich total fokussieren auf den Höreindruck, sondern ich finde, eine Platte ist erst dann wirklich geil und gelungen, wenn sie beim Intensivhören funktioniert und wenn sie auch beim Duschen funktioniert und beim Grillen und beim Zusammensein mit Freunden genauso wie beim Alleinehören. Nur wenn das gelingt, taugt eine Platte richtig. Ich bemühe mich.
Mhm. Merkt man auch schon bei der neuen CD, das ist so eine Badewanne. Viele denken an Barschel, ne, sofort, wenn man jemanden in der Badewanne sieht. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Ist zumindest bei mir vielleicht so gewesen. Aber bei dir ist ja noch viel mehr dahinter. Da ist ein super Cover mit einer Glocke oben drauf. Will wahrscheinlich auch einiges aussagen. Und ich habe es ja auch schon bekommen. Die CD habe ich schon mal reinlauschen dürfen. Gefällt mir sehr gut. Und die CD heißt Stein vom Herzen. Ich finde vom Cover her schon gelungen, weil du sitzt da in der Badewanne und liest und mit einer Glocke. Was soll eigentlich dieses Cover aussagen?
Also wenn das so einfach zu übersetzen wäre, hätte ich es ja hinschreiben können. Es ist ein Bild, wie man das in Träumen erlebt. Es hat eine starke symbolische Verschlüsselung, denke ich mal. Wie mir das eingefallen ist, ich mache die Konzepte vom Cover immer selber und dann habe ich einen ganz tollen Fotografen, der sie umsetzt. Das weiß ich auch nicht genau, wie ich darauf kam. Wenn so ein Bild dann als Szenerie steht, macht man sich hinterher sozusagen seine Erklärungen zurecht. Was habe ich mir wohl dabei gedacht? Genauso könnte man Marc Chagall fragen, warum ist auf deinen Bildern ein Geige spielender Zigeuner, der über einem Bauernhaus schwebt und neben ihm ein grüner Ziegenbock, der über dem Bauernhaus schwebt. Das wird er auch nicht so einfach beantworten können. Sicher spricht die Situation in der Wanne, finde ich, so wie ich da liege und lese in der Wanne, nicht für Uwe Barschel, sondern eher für wirkliches Relaxen, ohne sich gleich die Pulsadern aufzuschneiden. Und die Glocke, die über mir hängt, die etwas große, bedrohliche Glocke, wie ein Damoklesschwert, ja, ist natürlich eine andere Empfindung. Das ist dann nicht Entspannung und Relaxen, sondern ja, eine gewisse Anspannung. Andererseits muss ich aber auch sagen, Glocke symbolisiert für mich nicht nur Alarmglocke, sondern auch Freiheitsglocke, auch Feier und das Heilige und das Besondere. Also es ist eine Gemengelage aus verschiedenen Gefühlen, die da in so einem Traumbild zusammenkommen.
Auf der CD sind jetzt 14 Tracks drauf. Es gibt da auch unterschiedliche Varianten. Bei iTunes, Amazon kann man Bonustracks sich laden, zum Beispiel. Oder bei Amazon ist Spezial-CD, DVD da sogar dabei. Jede Menge, was der Heinz-Rudolf Kunze-Hörer in nächster Zeit am 25. Oktober hören kann und sehen kann. Aber die CD hat ja einige Zeit gebraucht, bis die entstanden ist, oder?
Ja, logisch. Eine CD hat, wenn man ins Studio geht, ein Vorleben, eine Sammelphase, wo man das zusammenträgt, von unterschiedlich, mindestens würde ich sagen, einem halben Jahr, maximal anderthalb Jahre. Wir haben ja viel, viel mehr Material, als wir verwerten können, als wir draufbringen können. Und es geht dann darum, aus dem Berg, den man hat, das auszusuchen, wo man denkt, es gibt eine gute Form ab und es passt gut zusammen und macht ein gutes Gesamtbild. Dabei fallen viele Sachen dann auch leider jedes Mal für immer unter den Tisch. Denn ich habe bis zum nächsten Album bestimmt so viele neue Sachen, dass die jetzt keine Chance hatten, wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken werden.
Hm. Du hast bei dir im Keller die CD aufgenommen, habe ich nachgelesen?
Nee, ich habe sie, wenn bei mir, dann unterm Dach in einem Dachatelier aufgenommen, das sehr, sehr groß ist, mit riesigen Fenstern schräg im Dach drin, wie es Maler und Künstler wohl auch so hätten, bildende Künstler. Aber das war nur eine Phase von zwei Wochen. Wir haben in Irland aufgenommen, in einem wunderschönen Studio und in, glaube ich, drei verschiedenen Studios in Hamburg. Das ist ja heutzutage auch sowohl möglich durch die kleiner und handlicher werdende Technik, als auch notwendig, wenn man Musiker hat wie ich, die in vielen erfolgreichen, sehr erfolgreichen anderen Formationen spielen und gar nicht am Stück immer können. Da muss ich also solche Produktionsphasen auch stückeln.
Auf deiner Seite heinz-rudolf-kunze.de können die Hörer dann auch gleich nochmal gucken. Hast du ein Video gestellt, wo du eben auch in Irland zu sehen bist, in diesem Studio, und hast selber gesagt, Mensch, es ist irgendwie so wie eine Modelleisenbahn. Da kommt man rein und kann man gar nicht mehr aufhören, weil da so viele Gitarren hängen und so weiter. Was mich halt interessiert, ein Musiker weiß das, wie das ist. Musik machen und Musik hören sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich denke mal, Musik machen ist intensiver, oder?
Ja, Musik machen ist sicherlich die intensivste Form, die es gibt, mit Musik umzugehen. Und sie führt bei uns Musikanten auch zu einer Berufskrankheit. Nämlich, ich fürchte, wir neigen dazu, das normale Hörerverhalten falsch einzuschätzen und zu überschätzen. Das ist ja auch irgendwie ganz erklärbar. Wir beschäftigen uns von morgens bis abends und bis nachts mit Musik. Das ist unser Job und unser Leben. Und wir vergessen oft dabei, dass der normale Zeitgenosse Musik nur als einen relativ kleinen Teil seines Alltags erlebt, als Teil der akustischen Inneneinrichtung, so eine Art akustische Tapete, viele Leute nur. Wir überschätzen einfach die Hingabefähigkeit und die Hingabemöglichkeit, mit der normale Mensch sich Musik widmet. Aber das sei uns verziehen, das ist eine Art Berufsdefekt.
Wenn du da quasi in Irland mit deinen Jungs zugange bist, sagen wir mal so, wie kann man sich das vorstellen? Werden da so Takes eingespielt oder spielt ihr das komplett ein, den Song zum Beispiel?
Das gibt's ja heute kaum noch, dass man alles gemeinsam einspielt. Man macht natürlich oft einen ersten Take als Pilot-Take, wo alle spielen, von dem man vielleicht nur das Schlagzeug behält und das andere wird dann doch nochmal hinterher ausgetauscht. Es ist wie eine Skulptur, so ein Lied, an der lange gefeilt und gehämmert und gebastelt wird. Und ich bedauere das auch ein bisschen. Das ist so etwas der Fluch der modernen Technik, dass man so Feinarbeit machen kann. Ich wünschte mir manchmal etwas gröbere alte Zeiten zurück, wo wirklich alles gemeinsam reingehämmert wird.
So Analoggeschichten, ne? Genau. Du warst ja nicht alleine bei der CD zugange, sondern da waren ein paar Jungs dabei, 3 Stück habe ich gelesen. Kannst du über die Jungs ein bisschen was erzählen?
Naja, die Band besteht aus 4 außer mir. Jens Carstens Schlagzeug und, ach, der spielt auch alles. Also es geht alles so durcheinander bei uns. Die können alle Keyboard spielen und alle alles Mögliche. Soran Grujowski, Gitarre und Keyboards. Matthias Ulmer, mein eigentlicher Keyboarder, der darunter leidet, dass wir anderen auch alle Keyboards spielen. Leo Schmidthals Bass, auch der ist ein exzellenter Pianist nebenbei. Sodass ich manchmal denke, was mache ich hier eigentlich mit meinem Klavier und meiner Gitarre? Die brauchen mich ja gar nicht. Dann hatten wir einen Dudelsackspieler aus Irland als Gast, der lag natürlich in der Luft sozusagen, die wachsen da ja auf Bäumen, die muss man nur runterschütteln. Der große Peter Weihe, Deutschlands bester Gitarrist und ich denke einer der besten der Welt, hat auch ein bisschen mitgespielt und ein polnisch-deutsches Streichquartett hat uns noch ein bisschen geholfen bei den Balladen. Das sind so eigentlich alle, die mitgemacht haben.
Ein Chor quasi auch dabei gewesen, ne? Habe ich das richtig gesehen?
Ein Chor?
Ein Chor.
Nein,
der Chor bin ich. Ach, die Streicher. Du bist
der
Chor,
ich genau. Ich singe meine Chöre selbst. Ich glaube, ich bin der einzige Deutschrocker, der das tut. Ich tue es, weil ich es kann.
Kann man das auch genießen? Jetzt zum Beispiel, wenn so Streicher da extra für deine CD was einspielen?
Ich habe ja schon oft mit klassischen Musikern gearbeitet und ich mag ihre besondere Präzision. Wir waren da in Hamburg bei Take 8 schon sehr glücklich als Produzententeam, der Jens, der Soran und ich. Aber der polnische erste Geiger, der das leitet, war also noch lange nicht zufrieden und sagte, das lasse ich so hier nicht stehen. Meine Herren, ihr habt keine Ahnung, das müssen wir nochmal machen. Und es stimmt, unsere Ahnung von klassischer Musik ist sicherlich begrenzt. Von Rock'n'Roll verstehen wir mehr. Und dann haben wir uns überzeugen lassen und dem dann geduldig zugehört, bis auch er zufrieden war. Denn ich finde, das ist schon wichtig. Also ich denke, jeder, der auf einem Album mitmacht, sollte das hinterher auch unterschreiben können, gerne, was er getan hat und sich da auch wohlfühlen und drin vorkommen und sich nicht wie ein Fließbandarbeiter fühlen, der einfach nur entfremdet abgeliefert hat.
Auf der neuen CD sind ja nicht nur Rock-Songs drauf, sondern das ist ja querbeet alles, ne? Liebessongs, und eben auch Rocksongs. Also meine Favorites sind zum Beispiel Hallo Himmel, auf jeden Fall. Dann Die Wahrheit eines Sieges und Weltweit feuerfrei. Also das ist mein Lieblingssong, weil der ja auch die heutige Zeit ein bisschen aussagt, dass man irgendwelche Waffen irgendwie produziert und irgendwo hinschickt. Was ist dir wichtiger an der CD? Was soll am meisten rüberkommen? Natürlich, ich denke mal, alles auf einmal wahrscheinlich. Aber was ist dir am liebsten an der CD?
Diese Mischung,
ja?
Die ich für einen guten Mix halte, ein guter Molotow-Cocktail.
Aha. Wie kommen wir jetzt zum Beispiel auf die Weltweit feuerfrei? Was für eine Situation war das? Wann ist dir das eingefallen?
Einfach das weiß ich nicht mehr. Ich bin doch auch ein normaler Zeitgenosse, der mal Zeitung liest und Fernsehen guckt und Radio hört. Und da gibt es doch relativ regelmäßig Berichte auch darüber, welche Spitzenposition Deutschland in diesem blutigen Geschäft einnimmt und welche Hintertüren da immer wieder gefunden werden, um die angeblich strengen Regeln der Waffenausfuhr zu umgehen und zu durchlöchern. Und das ist einfach kein Ruhmesblatt für eine Demokratie, sich auf diese Weise zu bereichern. Und da, wie ich in dem Lied ja auch sage, gilt dann, finde ich, das Totschlagargument Arbeitsplätze auch nicht.
Ist dir das wichtig, was rüberzubringen, damit die Leute dann danach, wenn die den Song gehört haben, anders denken?
Ach, das wäre mir schon recht, aber das schaffe ich nur, wenn ich das auch in eine Musik hineinpacke und hinkriege, die die Leute erstmal emotional packt. Nur über das Emotionale, über das Angesprochensein durch die Musik kann ich Aufmerksamkeit für die Inhalte kriegen. Und deswegen haben wir das versucht. Das ist so ein bisschen Rock à la Dr. Feelgood. Und diese Chopper-Gitarre von Wilco wird da ein bisschen zitiert von unserem Soran, der jetzt bei dem Album Aus dem Schatten getreten ist von Jörg Sander. Früher hatten wir zwei Gitarristen. Der Jörg ist nicht mehr dabei und Soran hat sich toll emanzipiert und langt mächtig rein.
Okay, dann würde ich sagen, hören wir mal gleich in den
Song rein. Das deutsche Reinhaltgebot für Gitarristen.
Okay, jetzt würde ich sagen, hören wir mal in den Song rein. Willst du den ansagen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist ein zupackendes Lied über den deutschen Waffenhandel und seine Schäbigkeit. Das heißt Weltweit feuerfrei.
Einige Songs auf deiner neuen CD, Stein vom Herzen, 25. Oktober, Veröffentlichungsdatum. Da meint man, wenn man reinhört, das sind deine Geschichten. Soll man das auch meinen, wahrscheinlich?
Bei einigen ist der Eindruck so zwingend, dass er sich kaum vermeiden lässt. Das Leben nehmen, ich nehme an, darauf spielst du an, klingt wie eine persönliche Abrechnung und vieles davon ist auch halb wahr. Es ist nicht möglich, innerhalb von 5 Minuten ein Leben korrekt zu erzählen. Also allein durch das, was man alles dabei weglässt, entstehen polemische Verzerrungen, Übertreibungen, anderes wird nicht erwähnt. Aber ich mache das nur in dem Augenblick öffentlich und stelle es in die Welt hinaus, wenn ich jede Zeile oftmals abgeklopft habe und mir denke, das ist jetzt nicht nur das Aufblättern eines Tagebuches, das ist kein Waschen von privater schmutziger Wäsche, sondern da sind Sachen drin, die, von denen ich hoffe zumindest, dass die Leute das auch entweder selber kennen oder zumindest nachvollziehen können. Also ich will eigentlich doch mit jedem Lied auch eine Art von Kommunikation mit den Hörern aufbauen. Und wenn ich da nur meine Privatklamotten ausbreiten würde, das würde mir nicht reichen. Also das Lied ist schon geprüft auf Herz und Nieren von mir, so gut ich kann, ob das auch einen gewissen Allgemeinheitswert hat. Und ich wollte mich da nicht nur ausjammern.
Mhm. Bei dem Song Hallo Himmel, da kommt man eigentlich so erst im ersten Moment gar nicht dahinter, dass es eigentlich was mit dem Jenseits zu tun hat. Ist halt ein super launiger Song.
Ne? Ja, es ist in der Tat, so wie sich das Lied entwickelt, es fängt ja ganz harmlos an und auch sehr poprockig, aber es wird dann inhaltlich schon nachdenklicher. Es hat was mit dieser schwerelosen Erfahrung auch zu tun, die viele Menschen aus dem Traum kennen. Das ist ein Standardtraum, den viele Menschen kennen, dass man fliegen kann, dass man die Arme ausbreitet und plötzlich schwerelos sich vom Boden lösen kann und durch Städte oder durch Gegenden schweben kann. Ich selbst kenne diesen Traum auch.
Ich habe viele Male gehabt. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwie durch die Kindheit auch Peter Pan entstanden. Keine Ahnung.
Durchaus möglich. Jedenfalls scheint das so ein Archetyp zu sein von Traum, den die Menschheit irgendwie miteinander teilt. Und dann habe ich den Gedanken noch ein bisschen weitergetrieben. Wenn man denn schon auffliegen kann, gen Himmel, bietet sich ja an, das noch einen Tick weiter zu treiben und zu fragen, naja, ist ja interessant, ob hinter den Wolken was ist und auf mich wartet. So kriegt der Song eigentlich so von Strophe zu Strophe eine Dimension mehr. Und am Ende, wenn er fertig ist, dann hat man gemerkt, merkt eigentlich, it's a song about dying on a sunny day.
Ein sehr schöner Song und deswegen hören wir da auch gleich mal rein. Jetzt ist natürlich die CD draußen schon fast sozusagen. Wir haben ja schon ein paar Songs hier in meiner Sendung gehört und die Tour kommt ja ab Januar. Ne? Du bist am 5. Februar hier in Berlin in der Columbia-Halle. Freust du dich da drauf? Blöde Frage, ne?
Ja klar, also eine Tour ist der Höhepunkt und Endpunkt eines Projekts. Also es fängt an mit dem Sammeln der Songs, mit dem Erfinden und Ausdenken, dann mit dem Machen im Studio, dann geht man langsam in die Öffentlichkeit und wirbt für die Platte und tritt für sie ein und kommuniziert sie in Interviews, in Fernseh- und Radiosendungen und dann kommt die Tour, die dann eigentlich diesen Lebensabschnitt als Höhepunkt beendet. Wenn so eine Tour vorbei ist, dann fällt man erfahrungsgemäß in ein ziemliches Loch erstmal. Und dann beginnt was Neues. Dann muss man sich mit neuen Themen beschäftigen. Und dann hat man die Leute direkt vor sich gehabt und merkt, wie sie damit umgehen, was man sich da ausgedacht hat. Das ist ja die große Chance. Man erlebt das am eigenen Leib. Man spürt den Response, man spürt den Kontakt, den Rapport, den man da hat mit dem Publikum und kann für sich mit nach Hause nehmen, aha, so haben die das verstanden und so gehen die damit um.
Die letzte CD war 2012, letztes Jahr. Und jetzt hast du schon, sagen wir mal, wieder eine. Magst du jedes Jahr eine CD? Kann man das erwarten von dir oder kann auch mal sein, dass es länger dauert?
Welche meinst du jetzt mit 2012? Ich habe so viel veröffentlicht in den letzten 3 Jahren, ich komme allmählich durcheinander.
Ist ja auch, du hast letztes Jahr auf jeden Fall, warst du nicht faul auf der Haut gelegen, sondern hast auch viel gemacht. Ist es wichtig, dass das immer weitergeht? Also, dass man, du machst jetzt die Tour und danach machst du vielleicht auch, fällst du erstmal in ein Loch und dann sagst du, okay, jetzt mache ich sofort wieder eine neue CD, damit man da anschließend was hat.
Ich kann mir das nicht erklären, was manche Kollegen so treiben, die sich 5 Jahre Zeit lassen. Was machen die in dieser ganzen Zeit? Immer nur ihr Geld zählen? Das ist doch langweilig. Also ich könnte jedes Jahr 3 machen und das hätte ich seit 81 gekonnt. Also ich habe jetzt 34 Alben draußen. Es könnten inzwischen über 100 sein, wenn man mich hätte machen lassen. Aber ich verstehe die Plattenfirmen, dass das irgendwann ihnen zu viel wird, weil sie sagen, das können wir einfach nicht mehr verkaufen. Da macht der Markt nicht mit.
Jetzt haben wir dich als Künstler ja schon sehr gut kennengelernt und du magst ja viele Bücher hast du geschrieben. Bist ja quasi Schriftsteller. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht in Genuss gekommen, irgendwas zu lesen. Vielleicht einige Hörer auch nicht. Was kann man sich da vorstellen, was du so schreibst?
Ja, die meisten Bücher waren einfach Textsammlungen von den satirischen oder kabarettistischen, ironischen Texten, die ich in meinen musikalisch-literarischen Programmen so bringe. Also eher so angesiedelt in der Abteilung Wolfgang Neuss, Hans-Dieter Hüsch. Mit meinen Worten halt. Und inzwischen gehe ich dazu über, ab und zu auch mal so etwas wie einen roten Faden anzudeuten. Aber es werden immer, glaube ich, Bücher bleiben, die von Gott und der Welt handeln und die, wenn sie überhaupt sich den Unterbegriff Roman anmaßen, dann eher sowas sind wie der sogenannte Gesprächsroman im 18. Jahrhundert in der Aufklärung, wie ihn Voltaire und Wieland geschrieben haben oder Bücher, wie sie heute Bodo Strauß macht, die auch ohne Handlung auskommen und einfach Reflexionen und Gedanken aneinander reihen. Oder Nietzsches Jenseits von Gut und Böse ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist schon poetisch, aber es hat keinen roten Faden, also jedenfalls keinen, der die ganze Zeit erkennbar ist. Aber das neue Buch, woran ich gerade sitze, das hat tatsächlich jetzt zum ersten Mal 3 Personen, die immer wieder auftauchen, die sich Geschichten erzählen, die miteinander und übereinander reden. Und deswegen haben wir es diesmal, letztes Mal waren wir noch bescheiden und haben drunter geschrieben, kein Roman. Dieses Mal hätten wir, wenn wir ehrlich wären, drunter schreiben müssen, fast ein Roman. Aber jetzt sind wir frech und schreiben drunter ein Roman, damit es im richtigen Regal landet.
Und das findet man auch unter deinem Namen überall.
Ja.
Das ergänzt sich dann, denke ich mal, auch Musik und Literatur, oder nicht?
In diesem Falle von diesem neuen Roman, der heißt Mannteufels Murmeln, ergänzt sich das extrem, weil auch extrem viel von Musik die Rede ist.
Hast du vielleicht noch eine Nachricht an die Hörer, was sie machen sollten, wenn sie deine CD anhören? Auch in die Badewanne steigen oder hast du da irgendeinen Tipp oder ist da jeder kann das selber irgendwie sich was einfallen lassen?
Ich habe nur die Bitte, verschiedene Situationen auszuprobieren und zu gucken, ob die Platte unter unterschiedlichen Lebensumständen funktioniert. Das würde mich interessieren. Das sollen sie dir mal melden.
Ja, die Hörer wissen ja meine E-Mail-Adresse. Ich danke dir, Heinz,
gerne,
für das nette Gespräch und wünsche dir viel Erfolg mit deiner neuen CD und natürlich auch viel Spaß auf deiner Tournee.
Dankeschön.